Diese Woche am Mittwoch war Buß- und Bettag, den ersten Buß- und Bettag, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, gab es 1532, und zwar angesichts der Türkenkriege, so nannte man es damals, in Straßburg wurde das erste Buß- und Bettag gefeiert, weil man durch Gebet und Buße eben erreichen wollte, dass die Kriege damals sich wendeten, dass man vor den Türken bewahrt wurde. So war das damals. Es war bei uns evangelischer Feiertag bis 1995. Dann wurde er außer Kraft gesetzt zugunsten der Finanzierung der Pflegeversicherung. Den gibt es heute nur noch in Sachsen. Da fragt man sich, braucht man überhaupt so einen Buß- und Bettag? Schließlich wurde er ja so wegrationalisiert. Er wird aber in evangelischen Kirchen immer noch gefeiert. Und zwar immer an dem Mittwoch vorm Ewigkeitssonntag. Heute ist Ewigkeitssonntag, also jetzt am Mittwoch wurde er gefeiert. Es geht am Buß- und Bettag, eben wie der Name schon sagt, um Buße tun, um Umkehren, um Gebet, um Fragen von Schuld, Abkehr, Vergebung. Der moderne Mensch fragt sich, brauche ich sowas noch? Ist das noch aktuell? Ich glaube schon. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wenn ihr das einmal einblendet. Auf dem Bild sieht man einen Holzzaun. Da berichtet jemand von seinem Holzzaun, das sieht man jetzt hier auf dem Foto leider nicht ganz so. Der Holzzaun, den dieser Mann beschreibt, war sein eigener in Florida und er sagt, er war durch das feuchte Klima dort grau geworden und teilweise verschimmelt. Und er hat gesagt, das hat ihn nicht gekümmert, denn die Zäune seiner Nachbarn sahen alle genauso aus. Die waren auch durch das Klima angefressen, schimmelig geworden, dunkel geworden. So, und er sagt, ich habe mich so daran gewöhnt, dass mich es nicht gestört hat, kein Problem. Bis ein Nachbar, den es gestört hat, gesagt hat, das lasse ich nicht mehr zu, der hat seinen Hochdruckreiniger rausgeholt und hat 3 Tage lang seinen Zaun abgesprüht, vielleicht kann man auf dem nächsten Foto das besser sehen. Das funktioniert wirklich, also ihr werdet euch wundern, wenn ihr das mal macht, plötzlich ist der Zaun wieder schön. Und dann hat der Mann, der den dreckigen Zaun gesagt hatte, jetzt war alles neu beim Nachbarn. Und dann wurde es erst mal bewusst, wie dreckig mein Zaun ist, weil sonst hatten ja alle diesen dreckigen Zaun. Und er hat gesagt, ich gebe mir so viel Mühe für meine Blumenbeete, für das Mähen des Rasens. Nur an meinen Zaun habe ich bisher nie gedacht, weil es mich nicht gestört hat. Und erst weil der Nachbar das gemacht hat, dann ging er zum Nachbarn, hat um den Hochdruckreiniger gebeten, ob er sich ihn ausleihen dürfe, hat sich auch 3 Tage an seinem Zaun und alles, was man absprühen konnte, rangemacht und sagt, und jetzt sieht auch mein Zaun wieder aus wie neu. Was will ich damit sagen? Ich fand das Bild, das dahinter steckt, ganz gut. Ich glaube, man kann sich an den Schmutz, an auch Dinge, die falsch gelaufen sind im Leben, so gewöhnen, dass man es gar nicht merkt. Weil wenn man das mit anderen vergleicht, deren Zäune sind auch grau. Ja, und dann kann man sagen, es ist eben so. Der Buß- und Bettag, der macht Sinn, fordert heraus, damit nicht zufrieden zu sein, sondern zu sagen, muss ich vielleicht in meinem Leben etwas ändern? Muss ich etwas anders machen? Vielleicht brauchen wir auch jemanden, der nicht mit dem Hochdruckreiniger den Zaun sauber macht, sondern der sein Leben ändert und man das dann sieht und denkt, wenn der das gemacht hat, vielleicht wäre das ja auch etwas für mich. Das wollen wir heute tun. Die Predigt heißt Umkehren und wir schauen uns an. Psalm 51 ist einer der bekannten Bußpsalmen aus dem Alten Testament. 3 Gedanken und bei jedem Gedanken lese ich einen Teil des Psalms vor, weil er ziemlich lang ist. Der erste Gedanke ist eigene Schuld bekennen. Der Psalm handelt von König David. König David war der erwählte König, der den Gott extra berufen hat. Und er wird beschrieben, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn man das so hört, erwartet man einen Mann von einem guten Charakter, ein Vorbild an Moral, also jemand, auf den man es ausschaut. Und Psalm 51 zeigt uns jetzt ein ganz anderes Bild von David, nämlich, dass man sieht, dieser Mann mit Charakter war nicht immer so, wie man sich das dachte, im Gegenteil. Wir lesen mal die ersten 7 Verse, da heißt es im Psalm 51, für den Dirigenten, also es war eine Musikanweisung, es ist ein gesungenes Lied eigentlich, ein Psalm Davids. Es wurde geschrieben, nachdem der Prophet Nathan zu David gekommen war, weil David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen, denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Da ist nur kurz die Rede von dem Ehebruch mit Bathseba. In 2. Samuel 11 wird das ein bisschen ausführlicher geschildert. Der König guckt von seinem Schloss, das ist höher als alle anderen Häuser, sieht auf dem Dach eines anderen Hauses, man hat das damals so gemacht, nicht im Haus gebadet, auf dem Haus in so einer Wanne, hat eine Frau gesehen, die dort eben natürlich nackt gebadet hat. Die Frau hat ihm gefallen und er ließ diese Frau zu sich bringen, hat mit ihr geschlafen. Und dann wird die Geschichte noch viel schmutziger, was hier gar nicht erwähnt wird. Die Frau wird schwanger, er möchte diese Frau haben, aber sie ist noch verheiratet. Er schickt den Mann, Uriah, einen seiner treuesten Soldaten, seiner besten Freunde, schickt er ganz vorne hin, wo das Gefecht am heftigsten ist im Krieg und sagt allen anderen Soldaten, zieht euch zurück, ohne dass er es merkt. Das geschieht so und Uriah stirbt. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Unschön, wirklich unschön. Und wenn man das liest, kann man nur den Kopf schütteln über diesen König, der ja eigentlich Vorbild an Moral sein sollte. Aber eines macht dieser Psalm deutlich, ne? Zwischen diesem Geschehen, wo David mit Bathseba sozusagen diesen Ehebruch begangen hat und den Uriah hat umbringen lassen, indirekt, und dem, wo er seine Sünde gesteht, in dieser ganzen Zeit dazwischen, ist er darüber nicht ruhig geworden. Er schreibt in diesem Psalm, meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Denn er konnte das nicht loswerden, weil er selber wusste, dass sein Verhalten schlecht war. Seine Schuld wurde unerträglich. Und dann schickt Gott einen Propheten, Nathan, der arme Mann, muss zum König und dem König sagen, er macht das mit einer Geschichte, dass der König nachher selber das Urteil spricht über einen Hirten, der einem sein Schaf wegnimmt, das Einzige. Und dann sagt der Nathan, du bist dieser Mann, König. Und dann kommt etwas, wie David damit umgeht. Das liest man in 2. Samuel 12. Da sagt Samuel, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und das sagt David nicht nur so. In diesem Psalm wird das deutlich, der hat wirklich mit sich gekämpft, gerungen. Der wollte Vergebung haben, das hat ihm leid getan. Wenn man den Psalm liest, allein in dem Psalm 51 bittet David 9-mal mit verschiedenen Worten, dass Gott ihm vergibt. David spricht davon, ich weiß um meine Schuld. Und er betont dieses ich weiß es, nicht nur die anderen Leute, ich weiß, dass ich schuldig geworden bin. Und dann sagt er, meine Schuld, meine Sünde, mein Vergehen. Also er erkennt seine persönliche Verantwortung an. David fängt auch nicht mehr an, nach Ausreden zu suchen, wie du oder ich das vielleicht manchmal machen, wenn wir Dinge falsch gemacht haben. Er hätte vielleicht sagen können, als König bin ich so unter Druck gestanden, ich habe irgendwas gesucht als Ventil. Oder er könnte sagen, die Bathseba hat auf dem Dach nackt gebadet, was kann ich denn dafür? Das hat mich einfach verführt. Er hat auch nicht gesagt, ich musste mein Image schützen, darum muss ich die Geschichte so enden lassen, wie sie geendet hat. All das tut er nicht. Also David schiebt die Schuld nicht auf die Umstände, auf die Erziehung, auf seine Eltern, auf die Gesellschaft. All das macht David nicht. Denn er weiß, das hat manchmal vielleicht einen Anteil daran, wie wir reagieren, aber er weiß, ich bin immer noch der Täter, der etwas Falsches gemacht hat. Und David weiß, ich muss die Folgen meiner Taten auch tragen. Und wenn David in diesem Psalm sagt, ich war ein Sünder, von dem Augenblick, da meine Mutter mich empfing, dann sagt er das nicht als Ausrede nach dem Motto, ich konnte ja nicht anders, ich bin ja schon so geboren, meine Gene waren schlecht, was sollte ich tun, das meint er damit nicht, sondern er sagt, die Sünde durchzieht eigentlich mein ganzes Leben. Diese Handlung war nur eine von vielen Dingen, die ich vielleicht falsch gemacht habe. Und dann sagt er diesen Satz, den viele Menschen missverstehen: gegen dich Gott allein habe ich gesündigt. Da würde man aufschreien und sagen, das stimmt doch gar nicht, der hat doch die Bathseba zu seiner Frau genommen, da wurde gar nicht gesagt, ob das freiwillig geschah oder nicht. Er hat den Uriah töten lassen, dieses ganze Schmutzige, das ist doch nicht weg. Also David sagt das auch nicht, er sagt nicht, dass das, was er getan hat, in Ordnung war. Im Gegenteil, er weiß, er hat böse gehandelt an Menschen, gegen Bathseba, gegen sich selbst, gegen seinen Freund. Aber wenn er sagt, an dir allein habe ich gesündigt, da benutzt David einen theologischen Begriff. Sünde ist nämlich eigentlich immer ein Angriff auf Gott, Rebellion gegen Gott. Darum sagt, an dir habe ich gesündigt. Ich habe deine Regeln übertreten, an den Menschen bin ich schuldig geworden. Aber gegen dich habe ich gesündigt, weil ich dachte, selber Herr sein zu können, selber entscheiden zu können, was gut und richtig ist. David bekennt also durch und durch, ich bin Sünder. Ich brauche Vergebung, das ist seine Bitte. Und damit komme ich zu uns, wie wir damit umgehen, wenn wir Dinge falsch gemacht haben. Kann ich zugeben, dass ich was falsch gemacht habe, dass ich schuldig geworden bin vor Gott? Oder versuche ich mich drumherum zu reden, rauszureden? Eine Frau hat den Pastor begrüßt beim Verlassen des Gottesdienstes und hat ihm dann gesagt, mein ganzes Leben lang habe ich von Predigern gehört, dass sie ebenfalls Sünder seien. Aber sie sind der Erste, dem ich das vorbehaltlos abnehme. Ich weiß nicht, wie die das gemeint hat, ob der wirklich so schlimm war, also auch nach äußerlich. Aber sie hat recht. Wenn ich heute hier predige, predige ich nicht als jemand, der alles richtig macht. Ich bin wie du ein Mensch, der sündigt, der Dinge falsch macht und der Gnade braucht, der aus der Gnade lebt. Die Kirche ist keine Nobelunterkunft für perfekte Menschen. Jemand hat mir gesagt, die Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder. Für Menschen, die wissen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie Vergebung brauchen, dass sie Dinge falsch gemacht haben. Das mag jetzt provokativ klingen, aber schau dich mal um. Alles Sünder, die hier sitzen, hier vorne auch stehen. Ne? Also wir sind alle Menschen, die irgendwann gegen Gott und gegen Menschen schuldig geworden sind vor Gott, Sünden, Dinge falsch gemacht haben, selber Herr sein wollten. Und darum ist gut, dass wir hier sind. Gemeinde ist ein Krankenhaus für solche Menschen, die das wissen und sagen, da möchte ich nicht mit alleine bleiben. Aber man muss mit dem anfangen, was David gemacht hat, bekennen, was man falsch gemacht hat. Und das tut David ganz radikal. Er redet sich nicht mehr raus. Da bleibt nichts übrig von eigener Größe, dass er sich irgendwie gut darstellt. Das ist ein Lied in der Bibel, das Menschen gesungen haben im Gottesdienst. Jedes Mal, wenn das Lied gesungen wird, singen die ja, dass David Ehebruch begangen hat. Es wird immer daran erinnert, dass David jemand ist, ein Mensch, der versagt hat. Aber David weiß, der erste Schritt, um Vergebung zu bekommen, ist, dass man erstmal bekennt, dass man sie braucht. Und ohne Bekennen kann es letztlich auch keine Vergebung geben. Wem nichts leid tut, der will ja auch nichts vergeben haben. Das zweite, echte Umkehr anstreben. Gordon MacDonald, ein amerikanischer Pastor, hat einmal das Folgende gesagt: Die Bibel nennt den Prozess der Befreiung des gebundenen Herzens Buße. Das Herz ist gebunden an das, was man falsch gemacht hat, an falsches Verhalten, an falsche Verhaltensweisen. Und er sagt, Buße, das alte Wort heißt umkehren, ich kehre um zu Gott. Und David möchte nicht, dass sein Herz gebunden ist. Und darum bittet er Gott, ihn zu verändern. Er bittet Gott um Hilfe. Jetzt geht der Psalm ja weiter, die Verse 8 bis 13. Da schreibt er, du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Ysopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also David bittet zum einen um Vergebung. Er gebraucht so ein Bild, das uns wenig sagt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Isopbüschel. Übersetzt heißt das heiliges Kraut. Das ist das hebräische Wort. Bei uns wird man es Jakobskraut nennen. Und die Priester im Alten Testament nahmen so ein Büschel von Isop und haben in 2. Mose 12 wird der Auszug aus Ägypten geschildert. Und das klingt für uns ungewöhnlich, aber dann wurden mit Blut die Türpfosten bestrichen, dass der Engel, der durch Ägypten geht, an diesen Häusern vorbeigeht. Das Blut steht dafür, da ist schon Blut geflossen, da hat schon jemand bezahlt. Und dann geht der Engel an diesen Häusern vorbei. Die Priester nutzten diesen Isopbüschel auch um Reinigungswasser. Das war so eine bestimmte, auf bestimmte Art zubereitetes Wasser, mit denen hat man Häuser und Gegenstände besprengt, um sie zu heiligen, rein zu machen. Dieses Bild steckt dahinter. Ne? Und David sagt was ganz Wichtiges damit. Er sagt, Gott sei du selbst mein Priester, der im Bild gesprochen diesen Büschel nimmt und mich für rein erklärt. David weiß nämlich, dass er seine Schuld alleine nicht wegbekommt, dass er Hilfe braucht. Und er bittet Gott selbst, ihm zu helfen, ihn zu reinigen. Auch du und ich, wir würden keinen Erfolg haben, wenn wir versuchen würden, die Schuld alleine wegzukriegen. Das geht nicht. In Jeremia gibt es mal so einen schönen Vers, in Vers 22, 2 Vers 22. Und wenn du dich auch mit Lauge wischest und nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht Gott der Herr. Da wird gesagt, der Mensch kann sich selber davon nicht frei machen. Gott muss ihn muss die Reinigung an ihm vollziehen. David gebraucht ein weiteres Bild. Er sagt, dass Gott ihn weißer waschen kann als Schnee. Früher hat Persil alles weißer gemacht als alles andere. Aber er sagt, Gott kann mein Leben weißer machen als Schnee. Und diese Sünde, die wie ein Fleck auf seiner Seele ist, wegwaschen. Er gebraucht noch ein drittes Bild, wo man sieht, wie er ringt David um Vergebung und sagt, es ist so, als wäre wie eine Liste meiner Sünden vor mir und ich bitte dich, Gott, lösche diese Liste aus. Es gibt im Schwabenland irgendwo eine Kirche, wo man an der Decke ein Deckengemälde sieht aus der Zeit des Barock. Der Maler hat da Jesus am Kreuz dargestellt, also wenn man nach oben guckt, hat man das gesehen. Vor dem Kreuz steht der Teufel mit einem Brief in der Hand und auf diesem Brief stehen die ganzen Sünden der Menschen, die zeigt er Jesus sozusagen als Anklage und sagt, diese Menschen gehören alle mir, hier ist ihre Liste, was sie falsch gemacht haben. Und aber auf diesem Bild ist dann noch ein Engel und der Engel hat einen Schwamm in der Hand und mit diesem Schwamm fängt er das Blut auf, das aus der Seitenwunde Jesu tropft und mit diesem Schwamm wischt er sozusagen die Liste des Teufels aus. Das ist dieses Bild, was Christen glauben, dass Jesus für uns bezahlt hat, gestorben ist, damit die Schuld weggewischt wird, damit unsere Schuld ausgelöscht ist. Das bittet im Prinzip David, dass Gott so an ihm handelt, dass er frei werden kann. David bittet aber nicht nur um Vergebung, er bittet auch um Gnade. Wisst ihr, David hatte nämlich seinen Vorgänger vor Augen, den König Saul. Der war auch mal ungehorsam gewesen, hat was Schlimmes getan. Und von Saul heißt es dann in 1. Samuel 16, der Geist des Herrn aber wich von Saul. Und David möchte nicht, dass das bei ihm geschieht. Er bittet Gott, dass Gott ihn nicht verlässt, dass Gott ihn nicht wegwirft oder auswechselt und einen neuen König einsetzt. Und David weiß, ich habe keinen Anspruch darauf, dass ich bin abhängig von Gott, ob er gnädig ist. Gnade ist immer etwas Unverdientes. Gnade ist immer ein Geschenk. Und er bittet Gott, an ihm gnädig zu handeln, weil er wirklich zerknirscht ist. Und das Schöne ist, Gott gewährt ihm die Gnade und schenkt ihm die Möglichkeit, sein Leben neu zu gestalten. Und das Letzte, David bittet um Veränderung. Er sagt, ich möchte nicht nur, dass meine Schuld vergeben wird, ich möchte auch mein Leben ändern. Ich möchte nicht so weitermachen wie vorher. Und er sagt in Vers 12, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Er wollte, dass sein Herz Gott sucht und nicht die Sünde, das Böse, das Schlechte, dass er sich immer an Gott ausrichtet. Das ist sein Wunsch. Im Hebräischen ist das ganz interessant, weil da wird ein Wort in diesem Vers benutzt, das nur Gott zusteht. Wenn er sagt, erschaffe mir einen neuen Geist, dann steht im Hebräischen das Wort bara. Und bara ist das, was nur Gott kann. In der Schöpfungsgeschichte steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und dieses Wort schaffen, schuf, bara kann nur Gott machen, nur Gott kann auf diese Weise schaffen. Wenn David, also Gott, bietet, sein Herz neu zu machen, dann sagt er, ich brauche ein Wunder, etwas, was nur du machen kannst. Ich selber kriege das nicht hin. Tu ein Wunder an meinem Leben, verändere mich, bring mich auf eine neue Spur, mach einen anderen Menschen aus mir. Menschen im Neuen Testament, die haben das, wenn sie mit Jesus erleben, die Zusage aus Hesekiel schon erlebt. In Hesekiel heißt mal, ich schenke euch ein neues Herz, lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz aus Stein aus eurem Leib, gebe euch ein Herz aus Fleisch. Christen glauben, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt und uns verändert und prägt. Aber auch wenn man als Christ dieses Herz hat, ist es trotzdem wichtig, beständig umzukehren, immer wieder zu Gott zurückzukommen. Ein Zitat von unserem Reformator Martin Luther, der hat einmal geschrieben, das ist etwas länger. Sie meinen, man solle die Leute nicht erschrecken noch betrüben, sondern immer tröstlich predigen von der Gnade und Vergebung der Sünden in Christo. Und so sagen sie, hörst du, bist du ein Ehebrecher, ein Hurer, ein Geizhals oder sonst ein Sünder? Glaubest du nur, so bist du selig, darfst dich vor dem Gesetz nicht fürchten. Christus hat ja alles erfüllt. Und dann sagt Luther, sie sind wohl feine Osterprediger, aber schändliche Pfingstprediger. Denn sie predigen nichts von der Heiligung des Heiligen Geistes. Denn Christus will, dass wir nicht allein Vergebung der Sünden hätten, sondern auch das Aufhören von den Sünden. Sie sehen nicht, dass sie Christum predigen ohne und wider den Heiligen Geist, weil sie die Leute wollen lassen in ihrem alten Wesen bleiben und gleichwohl selig sprechen, so doch ein Christ soll den Heiligen Geist haben und ein neues Leben führen oder wissen, dass er keinen Christum habe. Kurz zusammengefasst, Luther sagt, wenn du Christ wirst, der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann will er dich nicht nur die Sünde vergeben, er will dein Leben neu machen, dich umgestalten. Also Gott ruft zur Umkehr, weil er dein Leben gut machen möchte. Er möchte, dass dein Leben gelingt, meins auch. Darum bin ich gerne Pastor, weil ich weiß, dass Gott eine gute Absicht für mein Leben hat. Die Frage ist, ob ich mich von Gott auch verändern lassen möchte, bereit bin zu sagen, Herr, gib mir auch das neue Herz, immer wieder verändere mich, präge mich. Und bin ich vielleicht auch bereit, manchmal Dinge zu lassen, von denen Gott sagt, dass sie nicht gut für mich sind. Der dritte und letzte Hauptgedanke, fühlbare Befreiung erleben. Wir lesen den Rest von dem Psalm. Da heißt es, lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, du mein Retter. Dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes, verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. In deiner Güte erweise auch der Stadt Zion Gutes. Ja, festige die Mauern Jerusalems. Dann wirst du erneut Gefallen haben an den vorgeschriebenen Opfern, an Brandopfern, die vollständig in Rauch aufgehen. Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere für dich dargebracht. Also ich sage es nochmal, wenn Gott manchmal uns zeigt, wo wir falsch gelegen haben, wo wir schuldig geworden sind, dann tut er das nicht, damit wir klein werden und uns ganz schlecht fühlen. Das ist vielleicht die Vorstufe. Er tut es, damit unser Leben dann wieder gut wird. David wünscht sich ja, dass er wieder sich freuen kann. dass er die Freude erlebt, wenn einem vergeben wird. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem Pastor, der sich vorbereitet, kurz vor der Predigt wird ein Lied gesungen, sein kleiner Sohn sitzt neben ihm und zappelt schon den ganzen Gottesdienst so ziemlich rum, ist unruhig. Der Pastor wollte eigentlich sich, wie gesagt, auf die Predigt einstellen. Beim Singen eines Liedes rüttelt der Kleine an Papa und dann flüstert er seinem Papa ins Ohr: Papa, erinnerst du dich an den Abend, an dem du gesagt hast, ich dürfe keine Gummischlangen mehr essen und ich gesagt habe, mache ich nicht? Und der Vater sagt, ja. Und dann sagt der Junge: Papa, ich habe doch welche gegessen. Und dann fragt der Vater: Und du bittest mich jetzt, dass ich dir vergebe, dass du das gemacht hast, oder warum erzählst du mir das? Und der Junge, man merkt, das bewegt ihn wirklich, er zittert, seine Lippen zittern. Und er sagt, ja, Papa, ich möchte gerne, dass du mir vergibst. Und dann sagt der Papa, klar, das mache ich gerne, du hast es mir ja gesagt. Und dann schreibt er, und dann kommt der Kleine, umarmt seinen Papa den ganzen, also bis er zum Predigen muss, und strahlt wie ein Honigkuchenpferd und sagt, und dann wurde gesungen und am lautesten hat mein Sohn gesungen, der neben mir saß, aus voller Kehle gesungen, Gott der Wunder, jenseits der Galaxie, du bist heilig, heilig, hat das Lied geschmettert. Und der Vater sagt, die beste Predigt an diesem Tag habe nicht ich gehalten, sondern mir, mein Sohn, als ich gesehen habe, wie sehr sich ein Mensch darüber freuen kann, wenn er erlebt, was Vergebung bedeutet, dass man etwas nicht mehr mit sich rumtragen muss, losgeworden ist, dass man ein freies Herz hat. Darum bittet David, dass er so sein darf. Und wenn David das erlebt, sage ich, dann verspreche ich dir, ich werde weiter erzählen von deiner Gnade. Ich werde anderen Leuten erzählen, was du an mir gemacht hast. Er hat Wort gehalten, darum gibt es ja den Psalm, im Psalm 51. Er hat gesagt, jeder Mensch soll es lesen können, wie du mir begegnet bist, dass du gut bist, dass ich möchte dir Ehre geben, dich loben, anderen von dem erzählen, was ich erlebt habe. Und er sagt, und ich werde dann ein zerknirschtes Herz haben, das brauche ich, kein Herz, das hochmütig ist, sondern ein Herz, das du gebrochen hast, in dem Sinne, dass du mir gezeigt hast, dass ich Hilfe brauche, dass ich alleine nicht zurechtkomme. Und sagt, du möchtest nicht viele Tieropfer. Wisst ihr, David hat mir erzählt, wie viele Tiere der geopfert hat. Der war wahrscheinlich der Meister der damaligen Zeit in der Menge der Tiere, die er für Gott geopfert hat, einfach weil er König war. Aber sagt, ich weiß genau, man kann auch Tiere opfern, ohne dass das Herz davon irgendwas bereut oder betroffen ist. Und so möchte ich nicht sein. Ich möchte ein Herz, das du gebrochen hast, das deutlich wird, dass ich dich brauche. Er weiß, das Herz des Problems ist ein Problem seines Herzens. Er braucht ein neues Herz. Und er braucht ein Herz, das Gott neu gemacht hat. Und darum möchte er Gott sein Herz zur Verfügung stellen. Ein mutiger Schritt. Gott fordert uns auf, ihm unser Herz auch zur Verfügung zu stellen, zuzulassen, dass er manchmal Dinge vielleicht auch zerbricht oder neu machen will. Das ist ein mutiger Schritt. C.S. Lewis, ein letztes Zitat, C.S. Lewis, ein christlicher Philosoph, hat mir gesagt, wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht mal einem Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen, meide alle Verwicklungen, verschließ es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Und dann sagt er weiter, wenn man das tut, aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert es sich dein Herz. Es bricht nicht, aber es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar, es wird hart. Man verhärtet sich, wenn man nicht den Mut hat, sich lieben zu lassen von Menschen oder von Gott, dann wird man innerlich hart. Zerbruch durch Gott führt zu Veränderung. Zerbruch durch Gott führt zum Leben. Das wünscht sich David, das erlebt David. Ich komme zum Schluss. Wir haben also gesehen, wenn die Bibel davon spricht, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, dann meint das nicht, dass er alles richtig gemacht hat. Im Gegenteil, er hat viele Dinge gemacht, wo man den Kopf schütteln muss. Aber in einem war David wirklich vorbildlich. Wenn man ihm gesagt hat, dass er was falsch gemacht hat, Wenn er das verstanden hat, dann hat er auch nicht lamentiert, diskutiert, sondern er hat gesagt, ich will mich wirklich ändern. Und das hat ihn betroffen. Der hat das nicht nur gesagt, ich will mich ändern, mit Ruhe ist, sondern es hat ihn wirklich innerlich so bewegt, dass er sich dann verändern lassen wollte, dass er sich an Gott gewandt hat. Weil er seine Sünde erkannt hat und bekannt hat, wurde ihm vergeben, er durfte weiter König sein, er hat einen neuen Anfang bekommen. Mit den Folgen seiner Sünde musste er trotzdem leben, vieles war kaputt gegangen. Menschlich, das konnte man nicht kitten, aber seine Schuld vor Gott konnte er abgeben. Und ich möchte es so zusammenfassen, mit Gott wird aus seiner Schuld ein Neubeginn. Aus Verzweiflung wird Erneuerung, aus Trauer Freude, die bleibt. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass dieser Psalm in der Bibel steht, obwohl er David so schlecht dastehen lässt. Aber ich glaube, wir brauchen das so wie diesen Holzzaun, wo einer eben drüber sprüht, er sauber wird, dass wir sehen, wenn du bei David ihm vergeben kannst, dann ist das auch bei mir möglich, bei uns möglich. Und ich danke dir, dass wir hier am richtigen Ort sind, dass hier ein Platz ist, ja, ein Krankenhaus für Menschen, die Hilfe brauchen, die wissen, dass sie Dinge falsch gemacht haben und das selber nicht aus ihrem Leben wegwischen können. Und ich danke dir, dass du uns einlädst heute, ja, dass du sagst, ich kann dir vergeben, ich möchte dir vergeben, ich lade dich ein, umzukehren, nach Hause zu kommen. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir das so erleben wie David, dass du wirklich uns die Schuld wegnimmst. So wegwischt wie der Engel mit diesem Schwamm von dem Blut Jesu, was in diesem Bild so dargestellt wurde, dass du uns gnädig begegnest. Und dafür danken wir dir und loben dich und preisen dich, dass du uns einlädst, auch regelmäßig zu dir zurückzukommen und Dinge zu bekennen. Und ich danke dir, dass du jedes Mal sagst, ich freue mich, dass du ja die Vergebung in Anspruch nimmst und dass du bereit bist, dich zu verändern. Und hilf uns dabei, mit deinem Geist Dinge auf Dauer auch anders oder besser hinzubekommen, weil du die Macht hast, auch uns ja, ein zerbrochenes Herz zu schenken, das sich abhängig macht von dir. So wollen wir dir danken und dich loben und preisen. Danke, dass du es so gut mit uns meinst. Amen. Und damit wir jetzt einen Moment haben,